Die Radio Wissen. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht's heute um Punkmusik. Laut, hart, schnell, aggressiv. Und es geht auch noch um etwas, das so gar nicht dazu zu passen scheint. Um Liebe.
Lass mich an deinen Lederarsch fahren. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen.
Punk ist ja eher bekannt für offen ausgelebte Aggressionen und Provokationen. Für Grenzüberschreitungen und raue, schnelle und wenig lieblich klingende Musik.
Lass mich an deinen Lederarsch fahren. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen.
Arbeit wurde durch Faulheit ersetzt. Status durch Verkommenheit, Ruhm durch Verrufenheit, Berühmtheit durch Obskurität, Perfektion durch Ignoranz, Höflichkeit durch Beleidigung.
Lass mich an deinen Lederarsch fahren, lass mich dir zwischen deine Beine hauen.
Wer in der Punk-Szene von Liebe spricht, hat sicher verdammt schlechte Karten.
Und geh doch nochmal für mich hier lang, mit deinem herrlichen Jean-Gobain.
Also, wer überhaupt mit Liebe oder Love-Songs anfängt, der verlässt damit eigentlich schon die Punk-Kultur. Liebeslieder im Punk gibt es schlicht nicht. Das sagt der Kulturwissenschaftler Henning Wellmann. Nur, wie kann das dann ein Thema sein? Punk und Liebeslieder. Nämlich genau darum soll es heute bei uns im Hörsaal ja gehen. Wellmann hat eine clevere Erklärung. Gerade weil es fast nie um Liebe geht, argumentiert er, schafft Punk durch die Abwesenheit dieses Themas einen Freiraum für alle möglichen Formen von Liebe und Beziehungen. Das Ideal einer romantischen, heterosexuellen Liebe wird nicht besungen und wird damit auch nicht in eine Form gepresst und zur Norm gemacht. Deshalb hat es in der Punkbewegung mehr Freiheiten gegeben für Schwule, Lesbische und andere Beziehungsformen. Nicht immer und überall, aber das klassische Liebesideal wurde aufgebrochen. Henning Wellmann erforscht populäre Musikkulturen und beschäftigt sich dabei insbesondere mit Punk. Sein Vortrag heißt »This is not a love song«, Nicht-Thematisierungen der Liebe im Punk. Er hat diesen Vortrag auf der Tagung Herztöne des Einstein-Forums Potsdam gehalten. Thema dieser Tagung waren Inszenierungen der Liebe in der populären Musik. Stattgefunden hat das Ganze am 11. November 2016. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ich möchte direkt einsteigen mit einem Zitat. Wer in der Punk-Szene von Liebe spricht, hat sicher verdammt schlechte Karten. Wer möchte schon gerne als Peace and Love Hippie verdächtigt werden? Wer dann ausgerechnet in dieser Szene nach Liebe und Wärme und Zusammenhalt sucht, steht vollends auf verlorenem Posten. Diese wenig erbaulich klingenden Zeilen stammen aus dem Punk-Fanzine Hackfleisch, geschrieben 1989 von einem hannoverschen Punk, der sich Karl Nagel nennt. Liebe und Punk scheinen ihm zufolge nicht wirklich gut zusammenzugehen. Und auch der Titel meines Vortrags, This is not a love song, den ich dem gleichnamigen Song der englischen Post-Punk-Band Picture Image Limited entlehnt habe, lässt für diese Verbindung nicht viel Gutes erwarten. Das wirft natürlich die nur allzu berechtigte Frage auf, warum ich dann eben genau dieses empirische Feld gewählt habe, um mich mit Liebesliedern auseinanderzusetzen, mit popkulturellen Inszenierungen der Liebe. Punk ist ja eher bekannt für offen ausgelebte Aggressionen und Provokationen, für Grenzüberschreitungen und raue, schnelle und wenig lieblich klingende Musik. Es gibt nun zwei Antworten auf diese Frage. Eine eher pragmatische und eine vielleicht etwas elegantere. Die pragmatische ist, dass ich gerade dabei bin, meine Dissertation zum Thema Punk abzuschließen und also praktischerweise so und so mitten in dem Thema stecke und mich nicht extra mit neuem Material auseinandersetzen musste. Die vielleicht etwas elegantere und gleichzeitig damit meine These für den heutigen Vortrag ist, dass uns gerade die vordergründige Abwesenheit von Liebesliedern und generell des Themas Liebe im Punk eine interessante Geschichte erzählen kann über popkulturelle Inszenierungen der Liebe. Eine Geschichte, in der ein vernachlässigender oder auch ironisch, sarkastisch verkehrender, verneinender Bezug zu etablierten ästhetischen Ausdrücken der Liebe Freiräume für einen von gängigen Normen abweichenden Zugang zu Liebe und deren Ästhetisierung und Praktiken eröffnet. Ohne die Absicht hier eine vollwertige, genealogische Tiefenbohrung in die Geschichte der Liebe in popkulturellen Kontexten vornehmen zu wollen, möchte ich doch auf Foucault verweisen, der in Bezug auf die Aufgabe der Genealogie geschrieben hat, Zitat, sie, also die Genealogie, muss die Ereignisse in ihrer Einzigartigkeit und jenseits aller gleichbleibenden Finalität erfassen. Sie dort aufsuchen, wo man sie am wenigsten erwartet und in solchen Bereichen, die keinerlei Geschichte zu besitzen scheinen. Gefühle, Liebe, Gewissen, Triebe. Sie muss nach deren Wiederkehr suchen, aber nicht um die Kurve ihrer langsamen Evolution nachzuzeichnen, sondern um die verschiedenen Bühnen zu finden, auf denen sie unterschiedliche Rollen gespielt haben. und sie muss sogar die Lücke aufspüren, den Zeitpunkt, zu dem etwas nicht geschah. Zitat Ende. Foucault liefert hier nicht nur eine mir sehr gelegen kommende Legitimation, sich eines Themas über die Figuration der Abwesenheit zu nähern, über die Lücke, sondern fordert auch dazu auf, eine der letzten Bastionen, die sich dem historisierenden geisteswissenschaftlichen Blick lange entzogen hat, die Gefühlswelt einer genealogischen, deessentialisierenden Untersuchung zu unterziehen. Dieses Symposium, genau wie die Passions and Cultures Veranstaltungsreihe des Einstammsforums und viele ähnliche Unterfangen, verstehe ich in einem weiten Sinne als Puzzleteile in diesem Bestreben. Und vor diesem Hintergrund möchte auch ich versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten und eine bestimmte Bühne näher beleuchten, auf der die Liebe und die Liebeslieder zwar immer höchstens eine Nebenrolle gespielt haben, die aber nichtsdestotrotz oder gerade deshalb interessante Einblicke in einen bestimmten kulturellen, sozialen und politischen Umgang mit Liebe ermöglicht. Um nun genauer zu untersuchen und zu beschreiben, wie es sich mit den Liebesliedern und dem Punk bzw. der Liebe und dem Punk verhält, werde ich im Folgenden etwas Zeit darauf verwenden, nicht nur Punk, sondern auch seine kulturellen und historischen Kontexte in groben Zügen zu erläutern. Dabei werde ich mich weitestgehend auf zwei bestimmte Aspekte und die Entwicklung in Großbritannien und Deutschland beschränken. Zum einen werde ich versuchen, die allgemeine gesellschaftliche Situation und Stimmung der 1970er zu beschreiben, und zum anderen richte ich mein Augenmerk auf das Verhältnis von Punk zur sonstigen Popkultur. Es sind gerade diese beiden Punkte, die ich für besonders prägend für den Umgang mit dem Thema Liebe im Punk halte. Punk entstand Mitte der 1970er Jahre zunächst als eine Synthese verschiedener kultureller Phänomene der englischen und US-amerikanischen Musik- und Jugendkultur. Ihren Ursprung hatte die Bewegung vor allem in London und New York. Hier entwickelt sich zunächst kleinere, vom Mainstream unabhängige Musikszenen, deren Protagonisten die Abkehr vom damals vorherrschenden Musikgeschmack zelebrierten und sich musikalisch am frühen Rock'n'Roll und sogenannten Proto-Punk- oder Pre-Punk-Bands orientierten. Wichtiger Bestandteil dieser New Wave war ein aufsehenerregender neuer modischer Stil, der unter anderem verschiedene ästhetische Strömungen der letzten Jahrzehnte aufgriff und vermischte. Die neue Art der Musik, die auf Geschwindigkeit und raue, aggressive Klänge setzte, das provokante modische Auftreten und die neuartigen, von einer aggressiven Spannung zwischen Band und Publikum geprägten Performances führten schnell zu der Etablierung stetig wachsender Szenen, die schließlich auch über die Geburtsstätten der Stilrichtung hinaus Wirkung erzielten. Hervorstechend an dieser neuen kulturellen Strömung war vor allem ihre Radikalität in der Ablehnung etablierter popkultureller und gesellschaftlicher Konventionen und Geschmacks- und Verhaltensideale. Wut, Aggression, Sarkasmus, Hässlichkeit, Provokation und Grenzüberschreitung gehörten auf einmal zum guten Ton innerhalb dieser neuen Bewegung. Oder um es mit den Worten Graham Marcus zu sagen, Zitat, es kam zu einer Umkehrung der Perspektive, der Werte. Es entstand ein Gefühl, dass alles möglich war. Eine Wahrheit, die sich nur in der Negation beweisen ließ. Was gut gewesen war, Liebe, Geld und Gesundheit, war jetzt schlecht. Was schlecht war, Hass, Bettel, Armut und Krankheit, war jetzt gut. Und so gingen die Gleichungen weiter. Arbeit wurde durch Faulheit ersetzt, Status durch Verkommenheit, Ruhm durch Verrufenheit, Berühmtheit durch Obskurität, Perfektion durch Ignoranz, Höflichkeit durch Beleidigung, flinke Finger durch Klumpfüße und die Gleichungen lagen nicht fest. Zitat Ende. Ein vielleicht etwas banales, aber doch anschauliches Beispiel für diese Radikalität, mit der Punk in die zeitgenössische Popwelt eingebrochen ist, liefert etwa einen Blick in die britischen Single-Charts im Dezember 1976. Die erste massenmedial rezipierte Punk-Single Anarchy in the UK von den Sex Pistols war gerade veröffentlicht worden und schaffte es erstaunlicherweise bis auf Platz 38. Die Plätze davor und dahinter waren belegt von Titeln wie Don't Cry for Me Argentina von Julie Covington, Sing Me an Old-Fashioned Love Song von Billy Joe Spears oder Don't Make Me Wait Too Long von Barry White. Auf Platz 1 war Johnny Mathis mit When a Child is Born. Ein Song, der das Wort Anarchie im Titel trägt und zugleich noch davon handelt, dass der Sänger ein Anarchist und Antichrist sei und auch noch Passanten zerstören wolle, wie es im Text heißt, stellte da einen doch recht auffälligen Bruch un- und mit der damaligen Popwelt dar. Doch wie ist es da überhaupt dazu gekommen? Was war passiert? In der zeithistorischen Rückschau waren die 1970er Jahre in Großbritannien, aber auch in vielen anderen Ländern der westlichen Welt und auch in Westdeutschland in erster Linie geprägt von tiefgehenden wirtschaftlichen und politischen Krisen und in deren Konsequenz massiven politischen Umwälzungen. Obwohl mittlerweile belegt ist, dass trotz der wirtschaftlichen Krisen der allgemeine Lebensstandard auch in den 70er Jahren weiter anstieg, verstärkte sich in dieser Zeit die Spannung zwischen den sozialen Schichten punktuell enorm. Vor allem in Großstädten wie London, Manchester, Birmingham oder Glasgow war das der Fall, da diese besonders unter den Folgen der wirtschaftlichen Probleme, wie etwa der hohen Arbeitslosigkeit und dem Niedergang traditioneller industrieller Fertigung litten. Die vielleicht wichtigste Folge dieser Entwicklung war die Erkenntnis, dass das bis dato stetige Wirtschaftswachstum und die fortwährende Steigerung des allgemeinen Lebensstandards in der Nachkriegszeit ein Ende gefunden hatten. Positive Zukunftsaussichten mussten zunehmender sozialer und ökonomischer Unsicherheit weichen. Und die Annahme, dass es jeder Folgegeneration besser gehen würde als der vorangegangenen, schien plötzlich gar nicht mehr so sicher. Besonders betroffen von diesen Entwicklungen waren die unteren Schichten der britischen Gesellschaft. Vor allem einfache Arbeiterfamilien litten verstärkt unter der hohen Arbeitslosigkeit und dem Wertverlust des britischen Pfunds. Und gerade Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen sahen sich in dieser Zeit mit eher pessimistischen Zukunftsaussichten konfrontiert. Ein Kulminationspunkt all dieser Trends in Großbritannien war das Jahr 1976, in dem auch das Phänomen Punk zum ersten Mal massiv und gut sicht- und hörbar auf die Bühne kam. Der Historiker Dominic Sandbrook beschreibt die allgemeine Situation in Großbritannien 1976 wie folgt. When it, 1976, began, British families were still mourning the victims of the IRA's bombings campaign in London. While Westminster was digesting news of the government's decision to bail out the ailing Chrysler car giant. The next 12 months saw riots at the Notting Hill Carnival and a series of appalling sectarian atrocities in Northern Ireland. Even the wonderful weather proves a very mixed blessing, with heat wave turning inexorably to drought. Above all, though, this was a year in which the exchange markets completely lost confidence in the British economy. The pound went into free fall and the government was forced to seek a humiliating bailout from the IMF. Far from being alive and well in 1976, in other words, the post-war consensus was already in its death agonies. Die 70er Jahre in Großbritannien lassen sich als eine von massiven wirtschaftlichen, politischen und sozialen Problemen geprägte Umbruchzeit beschreiben. Der Glaube an eine prosperierende Zukunft, genauso wie der Glaube an eine funktionierende politische Elite, erhielten tiefe Risse und Unsicherheit und Pessimismus griffen um sich. Zudem verschärften sich die Klassenkonflikte innerhalb der britischen Gesellschaft, da gerade die weniger privilegierten Schichten überproportional unter den Auswirkungen der Krise leiden mussten. Ganz ähnlich wird auch für Westdeutschland die Dekade der 1970er Jahre als Umbruchzeit mit weitreichenden Konsequenzen verhandelt, als Periode, die auch hier das Ende der Nachkriegszeit markiert. Die weltwirtschaftlichen Probleme Anfang der 70er trafen auch die Bundesrepublik und genau wie in Großbritannien geriet das bisher seit Kriegsende stetig steigende Wirtschaftswachstum ins Stocken. Steigende Arbeitslosenzahlen, vor allem unter Jugendlichen, waren auch hier die Folge. Aus wirtschaftlicher Sicht erleidet die Bundesrepublik in den 70er Jahren also ein ähnliches Schicksal wie Großbritannien, wenn auch nicht in einem so dramatischen Ausmaß. Auch der schon angedeutete Stimmungsumschwung in den 1970er Jahren scheint in der BRD ganz ähnliche Züge aufzuweisen wie in Großbritannien. So bilanziert etwa der Historiker Konrad Jarausch, dass, Zitat, der Stimmungsumschwung in der Bundesrepublik vom Optimismus zur Zukunftsangst kaum hätte drastischer ausfallen können. Die Historiker Anselm Döring-Manteuffel und Lutz Raphael identifizieren einen analogen Stimmungswechsel auch in Bereichen der noch in den 1960er Jahren zuversichtlich in die Zukunft blickenden Jugend- und Protestkulturen. Die im Laufe der 1970er Jahre erkannten, Zitat, dass die Strömungsrichtung der Bewegung ihren Preis haben würde, Zitat Ende. Dieser Preis offenbarte sich dabei sowohl in direkten konservativen Gegenreaktionen, wie etwa verstärkter Repression gegenüber linken Bewegungen oder Gesetzesverschärfungen, als auch in der Einsicht, dass sich trotz aller kapitalismuskritischen Ambitionen die Ausbreitung einer immer stärkeren Massenkonsumkultur kaum zurückdringen ließ, was erhebliches Frustrationspotenzial lieferte. Es zeigt sich also insgesamt ein Bild der 70er Jahre in Westdeutschland und in Großbritannien, das zumindest zu einem erheblichen Teil geprägt scheint von pessimistischen Zukunftsaussichten bis hin zur Zukunftsangst, politischer Frustration vieler Jugend- und Protestkulturen und weiteren Spannungen, Umbrüchen und Krisen. Gleichzeitig lässt sich jedoch auch eine Art Festgefahrenheit der Popmusikkultur ausmachen. Auf der einen Seite standen die Erkenntnis des Endes des Nachkriegsbooms, das Aufkommen von Dauer- und Jugendarbeitslosigkeit, entscheidender Kürzungen im Sozialsystem, RAF und IRA, Terror und staatliche Repressionen. Alles in allem also durchaus turbulente Zeiten. Auf der anderen Seite wurde aber vor allem die Musikindustrie von vielen als eine stagnierende, überdimensionierte und realitätsferne Verwertungsmaschinerie wahrgenommen. Disco und Progrock, die Mainstream-Musik der Stunde, schienen einigen Jugendlichen nicht mehr zugänglich, zu gesättigt und abgehoben und den sich wandelnden und angespannten sozialen und politischen Verhältnissen nicht adäquat Rechnung tragend. Der um sich greifende Mechanismus der Inkorporierung, Kommodifizierung und Kommerzialisierung von Sub- und Gegenkulturen, gegenkulturellen Musik-, Kleidungs- und Lebensstilen schien mittlerweile perfektioniert. Und die großen Versprechen des Rock'n'Roll und vieler Musikkulturen der 1960er Jahre, Partizipation, Rebellion, vielleicht sogar Revolution, Subversion und Protest schienen weiter entfernt als je zuvor. Der daraus resultierenden Frustration und Langeweile entgegenzutreten, ohne dabei allerdings eine explizitische politische Agenda zu verfolgen, war laut dem Ex-Punk- und Journalisten Hollow Sky eines der Hauptmotive der Punkkultur, die in seinen poetischen Worten verstanden werden muss als Basis, Zitat, auf der etwas entwickelt werden kann, oder als eine von vielen kleinen Revolutionen, beziehungsweise als Welle, die der organisierten Langeweile entgegenarbeitet. Ersetzt, erneuert wird von immer neuen, sich brechenden Wogen von Energie, auf deren Schaumkronen ständig aktualisierte Ideen tanzen, deren Brandung die versteinerten gesellschaftlichen Verhältnisse letztendlich durchdringender erschüttern, als dies ein formiertes Vorgehen vermag. Zitat Ende. Punk sollte also als Wogen von Energie gegen die organisierte Langeweile helfen. Diese Langeweile, dieses Gefühl oder besser vielleicht die Abwesenheit von gewissen ersehnten Gefühlen, scheint im Zusammenspiel mit einer einhergehenden Frustration ein wesentlicher Motor der Entstehung der Punkbewegung gewesen zu sein. Der Kulturwissenschaftler Matthias Walz geht in seinen Überlegungen zur Popkultur davon aus, dass Langeweile eine Form des Nicht-Identifiziertseins, der Unverbundenheit bezeichnet. Er schreibt dazu, Zitat, wenn eine Gruppe zusammen spielt, alle dasselbe Spiel, dann langweilt sich der, der sich nicht einlässt, nicht identifiziert. Für ihn entstehen auch keine Wünsche im Spiel. Identifikation und Begehren gehören zusammen. Die Langeweile ist der Effekt des Fehlens von Identifikation. Zitat Ende. Genau ein solcher Moment der fehlenden Identifikation lässt sich in der Entstehungszeit des Punk beobachten. Die Abwesenheit von Attraktionen in der damaligen Popwelt, das Scheitern der Anziehungskraft der zeitgenössischen popkulturellen Angebote führte zu einem, in Walz Worten, Begehren nach dem Begehren, einer Leerstelle, einem Wunsch, wieder Teil von etwas Bedeutendem, Verändernden zu sein. Gray Marcus beschreibt diese Situation folgendermaßen, Zitat, der Wunsch beginnt mit dem Anspruch, nicht als Objekt, sondern als Subjekt der Geschichte zu leben. So zu leben, als hänge von dem, was du tust, tatsächlich etwas ab. Und dieser Anspruch eröffnet neue Perspektiven, Zitat Ende. Dabei verband sich im Punk dieses Verlangen, dieser Wunsch mit einer starken Enttäuschung über die durch Kommerzialisierung und Etablierung und damit Verrat verkommenen bestehenden popkulturellen Identifikationsangebote. Vor allem über den doch eigentlich Rebellion und Unangepasstheit versprechenden Rock'n'Roll. Aus dieser Enttäuschung folgte einerseits eine radikale Ablehnung des Bestehenden, wie Markus weiter ausführt, Zitat, die Musik verdammte Gott und den Staat, Arbeit und Freizeit, Heim und Familie, Sex und Vergnügen, das Publikum und sich selbst und machte es dadurch für kurze Zeit möglich, alle diese Dinge nicht als Tatsachen, sondern als ideologische Konstrukte zu sehen. Als etwas Fabriziertes, das sich ändern oder völlig abschaffen ließ. Andererseits, und das wird bei Markus auch deutlich, entwickelte sich aus dieser Enttäuschung und Ablehnung eine tief im Punk verwurzelte Skepsis gegenüber popkulturellen Identifikationsprozessen an sich. Diese Situation der Entbindung von bestehenden und schließlich Neuidentifikation mit anderen, neuen popkulturellen Ordnungen Mitte der 1970er, lässt sich damit zu einem als konkreten Erfahrungshorizont verstehen, zum anderen als entscheidenden Entstehungskontext der ästhetischen Ausprägung des Punk, etwa in Bezug auf die musikalischen und klanglichen Charakteristika. Die neuen, lauten, verzerrten, wilden und energischen Klänge der Punkmusik trafen auf eine kulturell und historisch bedingte Rezeptionssituation, in der der Konventionsbruch gefeiert und der Ausdruck von Wut und Aggression als passend empfunden werden konnte. Vor dem Hintergrund der angespannten sozialen und politischen Lage, einer immer weiter um sich greifenden düsteren Stimmung in Teilen der Gesellschaft und der Frustration und Enttäuschung über bestehende Pop- und jugendkulturelle Angebote scheint die weitgehende Abwesenheit des Themas Liebe im Punk nur allzu verständlich. Und auch, dass das Liebeslied, der Love Song, als vielleicht konventionalisiertester und emblematischster Ausdruck einer verhassten Mainstream-Pop-Industrie auf wenig Sympathie stößt, verwundert somit auch nicht sonderlich. Im Gegensatz zu anderen popkulturellen Strömungen der Zeit versuchte Punk nicht von den schwierigen politischen und sozialen Entwicklungen abzulenken, sondern setzte diese in sein Zentrum. Die gloomy apocalyptic ambience of the late 1970s, wie Dick Heptich die Lage beschreibt, bildet den entscheidenden Kontext und zentrale Referenzen für die Entwicklung von Punk. Die entstehende Subkultur bot nicht einfach eine eskapistische Antwort auf die Probleme und Krisen der Zeit, sondern ihre Anhängerinnen, so schreibt Heptich, were dramatizing what had come to be called Britain's decline by constructing a language which was, in contrast to the prevailing rhetoric of the rock establishment, unmistakably relevant and down to earth. The punks appropriated the rhetoric of crisis which had filled the airwaves and the editorials throughout the period and translated it into tangible and visible terms. All das führte jedoch nicht dazu, dass es im Punk etwa keine Liebe oder überhaupt gar keinen Umgang mit diesem Thema gab. Es lassen sich sogar schon in den Anfangszeiten des Punks einige ziemlich klassische Liebeslieder finden, auch wenn das ganz sicher eher Ausnahmen sind. So haben bestimmt viele von Ihnen oder vielleicht sogar alle den Hit Ever Fallen in Love von den Buzzcocks aus dem Jahre 1978 schon mal gehört. Um jedoch etwas repräsentativere und explizitere Verweise auf die Liebe oder Praktiken der Liebe zu finden, muss man ein bisschen suchen und etwas tiefer graben. Das Thema wird, wenn überhaupt, eher an den Peripherien verhandelt und steht selten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als ich nun meine eigenen Quellen und meine bisherige Auseinandersetzung mit Punk im Kontext der Fragestellung dieses Symposiums noch einmal habe Revue passieren lassen, sind mir schließlich drei zentrale Umgangsformen oder Strategien in Bezug auf Einstellungen zur Liebe oder auch zum Liebeslied aufgefallen. Diese Strategien möchte ich gleich anhand einiger Beispiele erläutern. Doch zunächst möchte ich noch einmal an meine eingangs schon erwähnte These erinnern, dass Punk durch seinen spezifischen Umgang mit Liebe Freiräume für eine von gängigen Normen und Konventionen abweichende Zugang zu Liebe und deren Ästhetisierung eröffnen konnte. Dieses Schaffen neuer Möglichkeitsräume hängt meiner Ansicht nach direkt mit den drei von mir identifizierten Strategien zusammen, beziehungsweise lässt sich als deren Konsequenz verstehen. Die erste Strategie dürfte jetzt niemanden mehr verwundern, denn sie besteht aus der nun schon öfter angesprochenen weitgehenden Abwesenheit oder Aussparung des Themas Liebe. Aufgrund der schon beschriebenen tiefen Abneigung gegenüber der bestehenden Mainstream-Popkultur und der Ablehnung ihrer typischen Ausdrucksformen und Themen, wie etwa dem Liebeslied und der Liebe, verbietet sich dieses Themenfeld im Punk quasi. Es zeigt sich eine Verweigerung gegenüber bestehenden popkulturellen Liebesnarrativen und deren ästhetischen Bearbeitungen. Darüber hinaus scheint das ästhetische Feld des Punks zentral um Gefühle organisiert, die eher der Liebe entgegengesetzt wirken, etwa Wut, Frustration, Hass, Aggression oder auch Langeweile. Im ästhetisch expressiven Repertoire dieser Kultur scheint Liebe also eine mindestens untergeordnete Rolle zu spielen. Nun ist es relativ schwer, eine Abwesenheit anhand von Beispielen zu belegen oder auch nur zu veranschaulichen. Trotzdem möchte ich hier einige Ausschnitte aus einer Konzertbeschreibung zitieren, die, so glaube ich, verdeutlichen, wie unangebracht ein klassischer Love-Song im Setting eines typischen Punk-Konzerts wäre. Beschrieben wird hier ein Konzertabend in einem Bremer Jugendzentrum im Jahre 1982. Zitat: Als erste Gruppe hatten es Beton-Combo besonders schwer. Da das Publikum zu 50% aus Hamburgern bestand, ging der Gig vom Beton-Combo nach einiger Zeit in einem wahren Bierbüchsenhagel unter. Dann bekam der Sänger noch was auf die Mütze. Hahaha. Am Ende des Gigs gab es noch einige Beulereien, wo sich Hamburger mit Bremer Punks prügelten. Dann Slime. Hamburger Brutalproge war angesagt. Seitens der Bremer waren nur einige Mutige da, die sich ins Getümmel stürzten. Nach dem Gig ging es dann raus, wo noch ein Rocker was auf die Fresse bekam. Das Ganze gipfelte dann darin, dass sich Bremer und Hamburger wieder in die Haare bekamen. Als letzte Gruppe des Abends Aheads. Die habe ich aber nicht richtig mitbekommen, weil ich dauernd am Rauslaufen war zu den kleinen Prügeleien vor der Tür. Und das ist, können Sie mir glauben, keine besonders untypische Konzertbeschreibung. Ich habe hunderte davon gelesen und sieht oft so aus. Für herkömmliche Formen von Romantik oder musikalische Liebesbekundung scheint hier eher wenig Platz gewesen zu sein. Durch diese Aussparung oder Verdrängung des Themas Liebe, die sich nicht nur in Konzertberichten, sondern generell in den allermeisten kulturellen und ästhetischen Produkten des Punk zeigt, kann ein auf diesem Gebiet undefinierter, unreglementierter Raum entstehen. Eine Sphäre, die nicht durchzogen ist von etablierten gesellschaftlichen Vorstellungen von richtig und falsch. Eher das Gegenteil ist der Fall. Da Punk als ein wesentliches Credo die Negation und provokante Verkehrung vor allem als bürgerlich wahrgenommener Konventionen ausgerufen hatte, konnten diejenigen Formen der Liebe und auch der Sexualität ausgelebt werden, die sonst nicht toleriert wurden. Leider ist die Forschung in Bezug auf heterosexuelle Formen einer solchen Devianz in Sachen Liebe bisher noch nicht sonderlich weit fortgeschritten. Die Verbindungslinien zwischen Punk und Homosexualität sind jedoch zumindest in Ansätzen schon herausgearbeitet worden. Und es zeigt sich hier in der Tat, dass gerade in den Anfangsjahren der Bewegung die von Punk geschaffenen kulturellen Räume auch sich als queer identifizierenden Menschen eine Möglichkeit bot, ihre Sexualität relativ frei auszuleben. Lillian Faderman und Stuart Timmons zeigen dies etwa für die Punk-Szene in L.A. und schreiben: Gay boy punks were permitted to affect androgyny by dyeing their hair jet black and wearing eyeliner and face powder. Gay girl punks could merge easily with other girl punks who were not lesbian identified. Und in einem von Faderman und Timmons zitierten Interview wird das Verhältnis zu weiblicher Homosexualität von einer Szeneangehörigen wie folgt beschrieben: You'd go to a club, come back to the crash pad shit-faced, and end up sleeping with another girl as likely as with a guy. And you didn't have to hide it. Wichtig ist dabei zu betonen, dass diese Toleranz gegenüber Homosexualität oft auf dessen weibliche Formen beschränkt war. Schwulsein war nach Faderman und Timmons weit weniger toleriert, obwohl es auch hier ein gewisses Maß an Freiheit gab. Ganz Ähnliches macht auch David Ensminger aus, der sich in einem Artikel im Journal of Popular Music Studies etwas genereller mit der Rolle von Queers, Lesben und Schwulen in der Punkszene auseinandersetzt, und er konstatiert: Punk music and venues have always featured gay participants. Eine der Ursachen für diese Offenheit des Punks gegenüber anderen Formen der Sexualität sieht Ensminger in der Konstitution der Räume, in denen Punk stattfand. Er schreibt: Personal accounts suggest that such venues were liminal spaces, where hegemonic rules, segregation and suppression became temporarily suspended, while transgression was promulgated. Die Verweigerung etablierter und konventioneller Liebesnarrative und Bekundungen im Zusammenspiel mit einem ausgeprägten Hang zur Transgression und Provokation konnte also zumindest begünstigen, dass ansonsten marginalisierte und ausgeschlossene Formen der Liebe und Sexualität im Kontext von Punk ausgelebt werden konnten. Die zweite Strategie im Umgang mit Liebe, die ich hier erläutern möchte, lässt sich als ironische oder sarkastische Kritik an gesellschaftlich etablierten Beziehungsformen und Liebespraktiken bezeichnen. Diese Strategie zielt darauf ab, das gesellschaftlich Normale, was im Punk oft als falsch und verwerflich gilt, aufzugreifen und seine Falschheit mit den Mitteln der Überspitzung oder Ironisierung zu entlarven. Als Beispiel hierfür hören wir jetzt so eine Art Liebeslied von der englischen Band The Slits aus dem Jahre 1979 von ihrem Album Cut. Der Titel des Stücks ist passenderweise Love und Romance. Ich weiß nicht, es ist tatsächlich Love und Romance, ich weiß nicht warum. Und wir hören nochmal rein.
Babylon Lovers are Babylon Lovers. Oh, oh, sweet little tremors. Hey, take something. Ruin the stars. Ruin me all the time. You promise faithfully that you're mine. I know it's not. See you later. How you feel? She got you, she got you. Is your life so good? I'm so happy. Yes, it's fun, fun life. I'm so glad that you belong to me. Oh my darling, who wants to be free? Together we'll reach the stars. Oh yeah, baby, we'll go far. Spread your wings, let me carry the sand. Is your wife so good?
Soweit vielleicht für den Eindruck. Dass es hierbei nicht um ein wirklich ernst gemeintes Liebeslied im klassischen Sinne handelt, dürfte schnell klar geworden sein. Die offensichtliche Ironisierung eines traditionellen und heterosexuellen Liebes- und Romantik-Narrativs spielt sich dabei sowohl auf textlicher als auch auf musikalischer Ebene ab. Ohne allzu tief in eine detaillierte Analyse des Liedtexts einsteigen zu können, möchte ich hier zur Verdeutlichung eine Passage noch einmal vorlesen. Oh, 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 sweet love and romance, ain't it something, man, let's dance. Want you with me all the time, you promised angel that you are mine. I own you, see you later alligator, in a wild crocodile. I'm so happy, you are so nice, kiss, 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 fun, fun life. I'm so glad that you belong to me, oh my darling, who wants to be free? Together we can reach the stars, oh yeah baby, we'll go far. Oh, 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 sweet love and romance, I'm so glad we met by chance. call you every day on the telephone, break your neck if you ain't home. We can get married and have a house in the country. Love is a feeling and so is stealing. Do you hear me? I hear you. Viele dieser Zeilen könnten auch in ganz herkömmlichen Liebesliedern auftauchen und tun es wahrscheinlich auch. Allerdings sind immer wieder kleine Wendungen eingebaut, die die Kritik an dieser prototypischen Love Story ganz offensichtlich machen. Etwa Who Wants to Be Free, Break Your Neck If You Ain't Home oder Love is a Feeling and So is Stealing. Durch diese Wendung wird die hier vorgetragene Erzählung einer überschwänglichen Liebe und Verliebtheit, die darin mündet, immer zusammen zu sein, zu heiraten, aus Land zu ziehen und das größte Glück zu finden, immer wieder konterkariert. Eine tiefergehende Analyse könnte hier sicherlich auch noch die feineren und subtileren Formen der lyrischen Ironie herausarbeiten und etwa aufzeigen, wie hier patriarchale und heteronormative Muster aus Korn genommen werden. Die zweite Ebene, auf der deutlich wird, dass es sich bei diesem Song eher um die Persiflage eines Liebesliedes handelt, ist die Musik und hier vor allem der Gesang bzw. die Intonation der Sängerin. Das ständige tonale Auf und Ab der Stimme und der permanente Wechsel der stimmlichen Ausdrucksform von lieblichem Gesäusel bis hin zu rauem Rufen will so gar nicht zu der Vorstellung einer authentischen Liebesbekundung passen. Mit den Instrumenten der Ironie und der Verächtlichmachung wird hier also eine Kritik an gängigen Liebesvorstellungen in musikalischer Form geäußert, die vorhandene Muster von Liebesliedern aufgreift und ins Lächerliche zieht. Diese so präsentierte Ablehnung von bestimmten Vorstellungen von Romantik, die hier vornehmlich als frauenunterwerfend oder unterdrückend dargestellt wird, proklamiert damit indirekt eine Befreiung von eben diesen Vorstellungen. Diese Kritik an als falsch, einschränkend oder ungerecht wahrgenommenen Liebes- und Beziehungsmustern begünstigt eine Loslösung von diesen. Auch hier werden also durch einen spezifischen Umgang mit dem Thema Liebe Freiräume eröffnet. Und wie diese genutzt werden, möchte ich in der Beschreibung der dritten Strategie erläutern, die quasi in der Umsetzung dieser Kritik in Praxis und damit der Schaffung und ästhetischen Verarbeitung eigener Perspektiven auf das Thema Liebe besteht. Auch hierzu möchte ich ein Beispiel vorspielen und diesmal mit Video. Es handelt sich um einen Live-Mitschnitt des Songs Lederhosentyp der Gruppe Hansaplast aus dem Jahre 1980.
Also hier, fangen wir mal mit der Disco, hier.
Auch hier kann ich aus Zeitgründen leider nicht im Detail auf die vielen Bedeutungsebenen eingehen, die hier zu finden sind, und muss mich auf die zwei für meine Argumentation hervorstechendsten Aspekte beschränken: die Performance und den Liedtext. Die Performance haben wir jetzt natürlich nicht gesehen, aber es ist eine wild tanzende Frau, die mit Männern flirtet, so ungefähr. Im Prinzip lässt sich das, was wir hier gerade gesehen haben, als Umkehrung einer typisch männlichen, chauvinistischen, sexistischen Performance eines Liebesliedes beschreiben. Stellen wir uns für einen Moment vor, die Geschlechterrollen wären umgedreht und ein Mann würde hier genauso offensiv flirtend die körperlichen Attribute einer Frau besingen, so sind wir schon sehr nah dran an einem für manche Popgenres konventionellen Liebes- oder Flirtsong. Objektivierend, hierarchisierend, verniedlichend. Nur singt, flirtet und tanzt ja eben eine Frau, die die Perspektive umdreht und somit traditionelle Geschlechterrollen in der Popkultur, aber auch im Allgemeinen nicht nur ziemlich offensiv in Frage stellt, sondern ganz praktisch verkehrt. In dieser Verkehrung schwingt allerdings auch eine gehörige Portion Ironie mit, die vor allem im Liedtext deutlich wird, der lautet: Hey Typ, ich find dich saugeil mit deinen kurzen schwarzen Locken, Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich und du hast eine schwarze Lederhose an. Hey Baby, und dein Nadelstreifenjackett, das bringt's ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus und machst mich noch ganz warm. Du bist so ein geiler Lederhosentyp, oh oh, ich kann dich ja so ab. Lass mich auf deinen Lederarsch schauen, lass mich zwischen deine Beine hauen. Geh doch nochmal für mich hier lang mit deinem herrlichen Django-Gang. Eieiei, du bist so süß, ah komm, lass mich dich berühren. Zieh doch mal deine Lederklamotten aus und mach für mich einen Privatstriptease. Dass dieser Text nicht ganz ernst gemeint, also wortwörtlich gemeint ist und somit auch die einfache Umkehrung von Geschlechterhierarchien nicht das Ziel der hier enthaltenen Kritik ist, wird unter anderem deutlich an der übertriebenen Betonung der Mode des hier so verehrten Lederhosentyps. Eine übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen Outfit und ein allzu offensichtliches Nacheifern nach den neuesten Modetrends galten im Punk schon immer als Zeichen eines falschen Verständnisses davon, worum es im Punk eigentlich gehen sollte. Hier wird also ein falscher Fokus auf Äußerlichkeiten aus zweierlei Perspektiven kritisiert, aus einer im weitesten Sinne feministischen und aus einer szenekritischen. Was dieses Beispiel aber am eindrücklichsten zeigt, ist, wie es im Punk gelingen konnte, oder naja, nicht ganz so eindrücklich, wie ich es mir erhofft habe, aber ich hoffe, es hat trotzdem funktioniert, ist, wie es im Punk gelingen konnte, in der Gesellschaft vorherrschende Geschlechterverhältnisse außer Kraft zu setzen, zumindest punktuell. Und damit komme ich auch schon zu meinem Fazit. Wie ich hoffentlich aufzeigen konnte, gelingt es Punk durch seine verschiedenen Bezugnahmen auf oder Aussparungen von etablierten Formen popkultureller oder gesellschaftlicher Auseinandersetzung mit Liebe, das stark heteronormativ organisierte und konventionalisierte Feld der Liebesbeziehungen und Bekundungen zumindest partiell und temporär aufzubrechen. Dieses Potenzial des Punk für Gender Trouble speist sich nicht zuletzt aus seiner Weigerung, hegemoniale Muster und Praktiken der Liebe und der Liebesbekundungen zu übernehmen oder auch eigene nur dominant werden zu lassen. Diese dadurch entstandene Leerstelle konnte mit ganz verschiedenen Formen und Vorstellungen von richtiger und falscher Liebe, von tolerierbaren oder akzeptablen Sexualitäten und Geschlechterverständnissen gefüllt werden und ließ somit Freiräume und Experimentierfelder entstehen. Bei all dem möchte ich zum Schluss jedoch noch zwei Dinge betonen. Erstens habe ich hier etwas ins Zentrum gerückt, was in der Realität nie zentral war, jedenfalls nicht in den kulturellen Ausdrucksformen und den szeneinternen Auseinandersetzungen des Punk. Und zweitens waren die Freiräume, von denen ich gesprochen habe, tatsächlich nur punktuell und zu bestimmten Zeiten zu finden. Auch Punk war trotz seiner Kritik an der etablierten Kultur und der bürgerlichen Gesellschaft zu einem gewissen Teil immer durchzogen von eben genau dort verwurzelten Formen von Sexismus, Machotum und Homophobie sowie patriarchalen Geschlechtervorstellungen. Vielen Dank.
Das war der Kulturwissenschaftler Henning Wellmann über Punk und Liebe. Er hat seinen Vortrag am 11. November 2016 im Einstein-Forum in Potsdam gehalten, auf der Tagung Herztöne – Inszenierungen der Liebe in der populären Musik.
Die Radio Wissen – Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.